Hinter dem Jeremia-Buch sind die Klagelieder in den ausgelegten Bibeln. Und da Kapitel 3, Vers 22 und 23. Es ist gut, wenn Sie Ihre Bibel aufgeschlagen lassen. Ich will nachher noch auf ein paar zusammenhängende Worte im Bereich der Klagelieder noch zu sprechen kommen. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Bei den Forschern und bei den Entdeckern ist das immer so interessant, die stoßen in neue Gebiete vor. Etwa in Wüsten, die noch kein Menschenfuß betreten hat, oder auf Berge, die noch ganz unbekannt sind. Oder wie der Forscher, der jetzt mit seinem Unterseeboot in den Blautopf hinuntertaucht. Interessant, was die dort unten entdecken. Und oft ist das so, dass man da Erfahrungen macht und Entdeckungen, die sind dann ganz wichtig, die sind bedeutsam. Und ich wünsche mir das auch für dieses Jahr, für Sie, dass Sie sagen, dieses Jahr 1996 dann, da habe ich ganz viel erlebt, da habe ich ganz viele Entdeckungen gemacht. Das hat meinem Leben noch eine ganz besondere Weitung und Reife gegeben. Soll ein gutes, ein erfolgreiches, ein schönes, ein interessantes Jahr sein. Aber jetzt ist interessant, jetzt haben wir eine Jahreslosung, die stammt aus den Klageliedern. Passt das? Am Jahresanfang ein Klagelied. Normalerweise am Jahresanfang soll doch das Gotteslob stehen, der Dank, die Freude. Aber es ist so, dass ja viele von uns auch am Jahresanfang sehr schwer bedrückt sind. Und es ist dann eine Entdeckung, die man in den schwierigen und schweren Zeiten seines Lebens machen kann, wie hinter all dem Leid uns ganz neu die Güte und Freundlichkeit Gottes begegnet. Sie kennen ja das alte Bild, das man immer wieder zitiert, aber es bleibt so sprechend, dass man die Sterne am schönsten leuchten sieht am dunklen Nachthimmel. Je dunkler es ist, umso wunderbarer leuchten die Sterne. Und so geht es manchmal, dass man die Güte und Freundlichkeit Gottes erst ganz neu entdeckt über den dunklen, schweren und bitteren Erfahrungen unseres Lebens. Und deshalb bitte ich Sie jetzt einmal hineinzuschauen in die Klagelieder, damit man es ein wenig merkt. Zum Beispiel Kapitel 1, Vers 12. Es ist ein ganz verzweifelter Hilfeschrei, ein ganz verzweifelter Notruf. Wenn hier der Jeremia klagt, schaut doch und seht, ob irgendein Schmerz ist wie mein Schmerz, der mich getroffen hat. Und im darauffolgenden Vers sagt er, das Schlimme an meinem Schmerz ist doch, dass Gott mir das alles in den Weg schickt. Er weiß genau, das kommt von Gott. Gott hat meinen Füßen ein Netz gestellt und mich rückwärts fallen lassen. Er hat mich zur Wüste gemacht, dass ich für immer siech bin. Und dann ist das das Schwere an der Klage von Jeremia, dass er klagt über das zerstörte Heiligtum. Das fällt ja oft auf uns wie eine schwere Last. Unsere Kirchen sind zwar schön wieder aufgebaut, aber was geschieht in unseren Kirchen? Da ist kein Leben mehr. Oft wird das Wort Gottes zerredet und ist alles so nichtssagend. Das dringt gar nicht mehr in unser Volk, in unsere Gesellschaft hinein. Und da müssen Sie mal die Klage des Jeremia hören, Kapitel 2, Vers 1. Wie hat der Herr die Tochter Zion, dass die Gemeinde Gottes mit seinem Zorn überschüttet? Kapitel 2, Vers 14, klagt er, dass in der Gemeinde nicht mehr das Gotteswort weitergesagt wird, sondern Da heißt dann, deine Propheten haben dir trügerische und törichte Gesichter verkündigt. Sicher fromme Sachen, aber es war nicht das Wort Gottes. Es war erdachtes Zeug. Und dir deine Schuld nicht offenbart. Das Wort Gottes zielt immer ins Gewissen, wodurch sie dein Geschick abgewandt hätten. Sondern sie haben dich Worte hören lassen, die Trug waren und dich verführten. Und im Kapitel 3, nur wenn wir so ein bisschen entlang gehen, dann sehen wir etwas von der Dunkelheit, von der Finsternis, in der Jeremia ist. Kapitel 3 ist mit ungeheuren Bildern beschrieben. Ab Vers 7, er hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann. Und hat mich in harte Fesseln gelegt. Gott hat das getan. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft sich Gott die Ohren zu vor meinem Gebet. Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern und meinen Pfad zum Irrweg gemacht. Oder Vers 19, gedenkt doch, wie ich so elend und verlassen mit Wermut und Bitterkeit gedrängt bin. Die Jahreslosung führt uns dahin und ich will das sagen, es gibt keinen Menschen auf der Welt, den nicht das Wort Gottes verstehen würde, auch in seinem Schmerz und in seinem Leid, in seiner Einsamkeit und in seiner Gottverlassenheit, auch wenn sie durch die allertiefsten Tiefen durchgehen. Und auf diesem Hintergrund, in dieser Erfahrung, kommt jetzt die herrliche Entdeckung. Und ich will drei Worte rausgreifen. Das erste Wort aus der Jahreslosung. Eine jeden Morgen neue Barmherzigkeit Gottes. Eine jeden Morgen neue Barmherzigkeit Gottes. Das ist ja so schlimm bei uns, dass wir manche Worte formelmäßig gebrauchen. Und dann sind sie ganz abgegriffen. Das ist die besondere Not von uns, die wir beruflich damit umgehen, dass man irgendwie dann von dem barmherzigen Gott und von der Barmherzigkeit so redet, dass es fast verstaubt oder abgegriffen und nichtssagend mehr wird. Und da ist gut, dass die Bibel nie formelhaft spricht, sondern wenn die Bibel von der Barmherzigkeit Gottes redet, dann sind das immer Ereignisse, Geschichten, da steht was dahinter. Barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wie hat das ein Jeremia erlebt? Ein Jeremia hat doch gerufen und gewarnt. Er ist hinaufgegangen in den Tempel, hat das Volk und die Priester zur Umkehr gerufen. Er hat gelitten an dem Auftrag, den er hat. Und er hat erlebt, wie das Volk verstockt und ungehorsam war. Aber die Barmherzigkeit Gottes, die hört nicht auf. Ist unbegreiflich. Es gibt überhaupt nirgendwo in der Welt so etwas. Wir reden von einer Eselsgeduld. Aber die Barmherzigkeit Gottes geht noch viel, viel weiter. Was hat Gott an uns schon für eine Barmherzigkeit erwiesen? Wo wir ihn auf die Seite gestoßen haben, mit Füßen getreten haben. Dieser Jeremia, der dann ruft, ich habe dich je und je geliebt, immer wieder mit einer nicht endenden Güte, Liebe und Barmherzigkeit. Höre doch, höre doch. Und diese Barmherzigkeit Gottes ist jeden Morgen neu. Bei uns ist wahrscheinlich jeden Morgen das so, dass wir zum Briefkasten laufen und die Zeitung rausholen. Ich bewundere unsere treuen Zeitungsausträger, die da schon in der Frühe unterwegs sind. Und da bringen sie uns die neuen Nachrichten. Und wenn man die Nachrichten einmal durchguckt, viel Neues ist eigentlich nicht drin. Alte Frau wurde im Park niedergeschlagen oder bewachter Geldtransport ausgeraubt. In Sarajevo wird wieder oder nicht mehr geschossen oder heute Nacht doch wieder. Und im Kaukasus schießen sie auch wieder. Das ist eigentlich im Grund immer wieder die uralten Nachrichten, die bei uns als Neuigkeiten verkauft werden. Man hat ja gesagt, im letzten Jahr sei das neue Modewort Multimedia. Sicher, es gibt neue Medien. Toll, wie man faxen kann, dass das in einem anderen Kontinent als Brief rauskommt, was man da in Sekundenschnelle reinlässt in den Apparat. Oder wie dann die Leute auf dem Internet, auf der Datenautobahn ihre Informationen austauschen, aber es wird ausgetauscht. Die große Neuigkeit, die eigentlich in dieser Welt und in diesem Jahr da ist, sind nicht die uralten Geschichten, sondern dass Gottes Barmherzigkeit funkelnagelneu uns allen offen steht. Das ist das Innerste, das Gott uns schenkt. Seine Güte, seine Liebe, sein Erbarmen. So wie wir es gesehen haben an Jesus, der noch auf dem Weg zur Hinrichtung die Menschen sieht und sie tröstet, der noch sterbend für die Vergebung der Schuld derer redet, die sie an ihm versündigen. So ist sein Erbarmen. Er sieht unsere Lage, er kann mitfühlen. Es dreht ihm das Herz im Leibe herum, so kann man das übersetzen, was hier mit der Barmherzigkeit steht. Und das ist eigentlich die einzige große Neuigkeit, wenn man sie noch gar nie richtig begriffen hat. Diese Neuigkeit, die man allen Menschen weitersagen kann und muss, die Barmherzigkeit Gottes gilt dir. Nun kann es ja sein, dass wir vor lauter Schwerem das gar nicht verstehen. Sagen, ja, warum? Warum muss ich dann da durch? Bei Jeremia ist ganz einfach. Wir haben das verdient. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt kein Stück unseres Lebens, wo wir nicht tief gebeugt sagen müssten, wir haben es verdient. Und noch viel Schlimmeres hätten wir verdient, dass uns Gott manches aus den Fingern schlägt. Aber seine Barmherzigkeit, die ist jeden Morgen ganz neu, ganz groß, wie er uns begegnet und wie er uns sucht. Und schöner kann man Barmherzigkeit gar nicht malen, wie es Jesus getan hat. Und das ist wieder so. Wir sollten gar nicht so viel Begriffe im Glauben gebrauchen. Die Begriffe machen unseren Glauben so tot. Wie hat es Jesus getan? Geschichten erzählt. Und da malt er diesen Vater, den gibt es ja gar nicht. Wo der Sohn ihm gegenübertritt und sagt, Vater, ich will das Erbe haben und ich will es verbrauchen. Und dann geht er in die Ferne und prasst. Und der Vater, er leidet mit dem Sohn. Er steht da und wartet, wann kommt er denn endlich. Wo gibt es denn so ein Erbarmen? Und so wartet der Herr auf sie und will sich ihnen an jedem Tag des neuen Jahres mitteilen mit seinem Erbarmen und seiner Güte. Sie merken schon, ich will es ein bisschen anschaulich machen. Ich habe gedacht, Sie sind übernächtigt und wie kann man das behalten? Sehr interessant, wenn man Christen oft fragt, was ist an deinem Lebensende das Lied, das dir jetzt noch am wichtigsten ist? Ich habe es oft von alten Menschen gehört. Dann sagen sie das Hillel-Lied, mir ist Erbarmung widerfahren. Und sie sagen es oft so bewegt, so wie man es vielleicht in der Jugend gar nicht sagen kann. Da sagt man noch öfter, womit habe ich das verdient? Sondern da steht bloß noch die Erfahrung da, Gott war in seiner Liebe zu mir so groß und ich habe das überwältigend immer wieder erfahren. Jakob war ja im Alter erst so langsam durchgedrungen. Und als er wieder zurückkehrte zu Esau und seinen Bruder treffen sollte, da hat er Angst. Sehr merkwürdig, wie lang oft das braucht, bis wir so wirklich alles einschätzen können im Leben. Und da kommt es nochmal zu einer Gottesbegegnung am Flusse Jabbok. Und da ringt Gott mit dem Jakob. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn, und da ist vorher noch das Wort, Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an mir erwiesen hast. Jetzt hoffe ich, dass sie ganz lebendige, aktuelle Erfahrungen der Barmherzigkeit Gottes machen und sie wissen, er hat mich im Innersten seines Herzens getragen und kennt mich. Noch ein letztes Beispiel zu diesem ganzen Bereich der Barmherzigkeit Gottes. Der große Astronom Kopernikus hat auf seinem Grabplatte stehen, ich begehre nicht die Gnade, die Paulus empfangen hat, noch die Huld, mit der du dem Petrus verziehen hast. Nur das, was du am Kreuz dem Schächer gewährt hast, das erflehe ich. Das sind große Leute, die Gott in seiner Barmherzigkeit entdecken. Und das macht zuversichtlich und fröhlich zum neuen Jahr. Jetzt das zweite Wort, das ich rausgreifen will, ist das mit der Güte. Seine Güte ist noch nicht zu Ende. Also je mehr ich über die Jahreslosung nachgedacht habe, meine ich, ist eigentlich eine Jahreslosung, die hätte mehr vor 50 Jahren hineingepasst. Da war das so das allgemeine Volksempfinden. 1946, wie das neue Jahr begann, haben wir noch einmal eine Chance. Wenn die Männer aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt sind und das alles hinter ihnen lag und jetzt nochmal, wir dürfen unser Land aufbauen, ist die Güte Gottes noch nicht zu Ende. Aber heute, wo wir so aus dem Vollen leben, ist das irgendwo gar nicht uns so bewusst. Die Gnade, die unverdiente Gnade, wir haben das alles geschenkt bekommen. Und dann dachte ich, umso wichtiger, dass wir jetzt auch in den Zeiten, wo uns allen eine gute äußere Versorgung zukommt, ist doch einfach nicht wahr, wenn die Leute sagen, es geht Leuten immer schlechter, und ist doch einfach nicht wahr. Uns geht es allen immer besser, trotz allen Dingen, von äußeren Versorgung her und von allen Versorgungen her. Aber dass wir wissen, das sind Dinge, die auch bei uns jederzeit abbrechen können. Und am schlimmsten ist ja immer, was wir empfinden, die Bedrohung durch Krankheit und Tod. Aber wir wissen, wie schnell das auch kommen kann, wie Streit und böse Gedanken Gemeinschaft zerstören. Ist das nicht ein Geschenk? Der Friede, nehmen wir alles so selbstverständlich. War ja originell, wie die große Friedensbewegung so viel demonstriert hat, da war nie die Dankbarkeit dabei, dass uns Gott den Frieden geschenkt hat, und zwar unverdient. Über so viele Jahrzehnte ist uns das eigentlich bewusst. Noch nicht hat Gott seine Güte abgewendet. Wir sind von der Güte Gottes umgeben. Was ist denn seine Güte? Seine Liebe, mit der er uns überschüttet, mit der er uns versorgt, mit der er uns alles darreicht. Wenn man morgens aufsteht, dass man dankt, was alles noch funktioniert am Körper und was einem noch schmeckt, und was man noch tun kann, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können, und Hände und Füße, Zunge und Lippenregen, das haben wir zu danken, seinem Segen. Die Güte Gottes ist noch nicht weggenommen. Und es kann so leicht auch sein. Aber warum gibt uns Gott seine Güte? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Ja, was heißt Buße? Dass ich umkehre, dass ich Gott danke, dass ich Gott ehre. Jetzt ist wichtig, dass ich heute einen Schluss fasse und sage, Herr, dieses neue Jahr soll zu deiner Ehre gelebt sein. Ich will die Kraft, die du mir schenkst, die Zeit, die du mir gibst, nutzen, damit du damit geehrt und gepriesen werdest. Das ist wunderbar, wie der Herr uns mit seiner Güte umgibt. Sie ist noch nicht zu Ende. Selbst in der dunkelsten Not, als Jeremia dieses Wort gebetet hat, vor den Trümmern der zerstörten Stadt Jerusalem, hinter ihm lag alles zerstört da. Gott gibt immer wieder eine Chance zum Neuanfang. Und er will noch einmal die Umkehr. Und wo ich auch jetzt stehe in den Trümmern meines Lebens, ich darf die Güte Gottes ergreifen. Niemand ist gut als Gott allein, sagt Jesus. Aber er ist gut. Er ist gut, wie kein Mensch gut ist. Er meint es gut mit ihnen. Er hat gute Gedanken. Und er will ihnen seine ganze Güte zuwenden. Und will sie überschütten. Wenn sie einmal Zeit hätten, sich mit den Religionen der Welt zu befassen, dann würden sie eine erstaunliche Entdeckung machen. In allen Religionen der Welt, etwa bei den Indianern oder auf den Südseeinseln oder im Dschungel Afrikas bei den Pygmäen. Da gibt es überhaupt keine Beziehung zu Gott. Da ist Gott Schicksal, ein unbekanntes, unheimliches Schicksal. Oft trägt Gott die Züge der finstersten Satansmacht, vor dem die Menschen sich verbergen, wo sie sich auf den Boden werfen in der Angst. Was ist diese Macht, die mich umgibt? Oft trägt die Gottheit die Züge des Todes bis hinein in den Ahnenkult. Es gibt überhaupt keine Religion der Welt, wo das enthüllt ist, dass Gott in der Liebe zu mir kommt. Das ist unerhört. Mich lieb hat, mich Menschen, der ihm so viel Not macht, mit allen meinen Fehlern und Mängeln, seine Liebe und seine Güte geht mit mir. Also es ist schön, dass auch das mit uns in das neue Jahr geht. Die Güte des Herrn ist, dass wir noch nicht gar aus sind. Das ist furchtbar, wenn der Zorn Gottes uns wegtut. Gott kann erbarmungslos zuschlagen. Darum ist herrlich, wenn man zeitig die Güte Gottes ergreift und sich daran freut. Und noch das Letzte. Seine Treue ist groß. Mit der Treue haben wir Menschen ja Schwierigkeiten. Und wieder ist unsere Generation, ja, ausgerechnet die Generation, die das Wort der Treue am meisten misshandelt. Ich habe ja manchmal schon in meinen etwas zweifellos krassen Formulierungen sagen können, für viele Leute besteht das Wort treu bloß noch in der Verbindung treudoof. Aber was bedeutet in unserem Leben Treue? Eine Liebe wird erst durch die Treue schön, sonst wird sie furchtbar, sonst wird sie eine Wunde. Aber wir denken oft gar nicht daran, dass sowohl Treue wie Barmherzigkeit nicht menschliche Eigenschaften sind. Das hätten Sie missverstanden. Das sind Gottes Eigenschaften, die erst ganz abgewandelt, auch vielleicht in unserem Leben sich ein bisschen abspiegeln. Die Ureigenschaft der Treue, die können Sie nur bei Gott lernen. Und jetzt, weil Gott treu ist, sollen wir auch treu sein. Wir wissen ja, wie schwierig das ist, wenn man sich am neuen Jahr Vorsätze gibt, wie kurz sie oft halten, weil unsere Treue eben nicht sehr stark ausgeprägt ist. Wir sind sehr treulose Leute. Wir können schöne Lieder davon singen oder Gedichte aufsagen von der Treue, aber in der Praxis, Gott ist der Gott der Treue und das spielt in der Bibel eine ganz große Rolle. Und da müssen Sie einmal Ihre Konkordanz zur Hand nehmen und lesen, wie oft das kommt, Treue und Treusein, der treue Gott. Das war das Wort aus Psalm 31, das Jesus noch im Sterben am Kreuz gebetet hat. Du treuer Gott, geht das weiter. In dessen Hände befiehlt sich Jesus. Er lebte im Wissen, der Herr ist treu. In diesem neuen Jahr kann es drunter und drüber gehen. Da kann alles wackeln, aber die Treue Gottes kann nicht wackeln. Und das Wort Gottes sagt uns in einer Weise, dass man fast schockiert ist. Selbst wenn wir treulos sind, bleibt er doch treu. Er kann sich selber nicht verleugnen. Und auf diese Treue Gottes kann man bauen, Felsen festbauen. Und mit dieser Treue Gottes kann und muss man rechnen. Vielleicht am besten, wenn man so macht, wie wir es gestern Abend gesagt haben, beachtet das Wort Gottes, das uns die Lehrer, die Zeugen gesagt haben. Da waren vor uns viele Leute, die haben es mit der Treue Gottes einfach ausprobiert. Bis hinein in die Geldsachen. Von Ludwig Nommensen stammt ja das Motto, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Auf einer Gemeindefreizeit haben wir einen Steuerberater schier zur Verzweiflung gebracht. Er konnte gar nicht teilnehmen, so hat es ihn geärgert. Und dann hat er gesagt, das war das, was mein Leben geheilt hat. Dass man mit Gott rechnen muss, auch dann, wenn man in den Finanzkrisen seines Lebens steckt und im Millionenkonkurs. Dass man mit Gott rechnen kann, weil er treu ist. Hudson Taylor, der Begründer der China-Inland-Mission, hat es gesagt, und jetzt tue ich es Ihnen einfach in den schönen Formulierungen von Hudson Taylor sagen. Er hat gesagt, meine Missionare brauchen keine andere Garantie als ihre Taschenbibel. Die Verheißungen genügen. Der Herr wird nichts Gutes mangeln lassen denen, die aufrichtig wandeln. Und wer nicht aufrichtig wandeln möchte, soll lieber zu Hause bleiben. Gott hat alles Gold und Silber, auch das Vieh auf 1000 Hügeln. Wir brauchen nicht einmal Vegetarier zu werden. Und dann sagt er, unser Vater besitzt Erfahrung. Er weiß sehr wohl, dass seine Kinder jeden Morgen hungrig aufstehen. Und er sorgt immer für ihr Frühstück und Abend lässt er sie nie ohne Abendbrot zu Bett gehen. Gottes Werke, nach Gottes Willen getan, werden nie an Mitteln Mangel leiden. Ein ganz wichtiger Satz für Hudson Taylor. Gottes Werke, nach Gottes Willen getan, werden nie an Mitteln Mangel leiden. Hudson Taylor hat nur gesagt, du musst dich sehr genau damit beschäftigen, ob das, was du tust, auch wirklich nach dem Willen Gottes ist. Da hilft dein ganzes Beten nichts. Nicht dein Beten ist eine Mühle, die Gott in Gang setzt, sondern frag du, ob dein Leben unter dem Segen Gottes steht und ob dein Planen nach dem Willen Gottes ausgerichtet ist, dann darfst du unbesorgt sein. Und dann brauchst du nicht lang beten und du brauchst nicht fromm beten, sondern darfst direkt beten und ganz praktisch beten. Der Herr wird es tun. Und Hudson Taylor erinnerte an die 3 Millionen Israeliten, die Gott 40 Jahre durch die Wüste führte, sagte, auch wenn er selber nicht erwartet, dass er 3 Millionen Missionare in China versorgen müsse. Aber Gott hätte Mittel genug, um auch so ein Werk zu bewerkstelligen und alle zu ernähren. Und dann hat er gesagt, das heißt, dass wir keine Schulden machen. Schulden machen bedeutet doch, dass Gott dich nicht versorgt. Du hast ihm vertraut, aber er hat dir kein Geld gegeben. Nun versorgst du dich selbst und borgst. Wenn wir nur bis zum richtigen Augenblick warten, Gott kann nicht lügen, Gott kann nicht vergessen, sagt Hudson Taylor, er hat versprochen, uns in jeder Not zu versorgen. Es würde mich nicht beunruhigen, wenn ich Missionare hätte und kein Geld. Denn es ist des Herrn Sache, sich der Seinen anzunehmen. Er verlangt nicht von mir, dass ich seine Verantwortung übernehme, aber Geld zu haben und keine Missionare, das ist ernst, das ist schlimm. Und dieser Hudson Taylor hat gesagt, Satan ist mächtig, aber Gott ist noch mächtiger. Und so liegt dieses neue Jahr vor uns. Ein Jahr, in dem Sie jeden Morgen neu entdecken sollen, wie barmherzig Gott Sie in seine Liebe einschließt. Und sollen staunen, jeden Augenblick neu über die Güte Gottes, die er ihnen schenkt. Und sie sollen danken für die Treue, die sie nie loslässt. Wir können einmal in der Ewigkeit nur rühmen und sagen, Herr, es ist keins von deinen Verheißungen hingefallen. Keins hat gefehlt, sonst war noch viel, viel größer, als wir je ahnen konnten. Und wir schämen uns dann nur unseres Kleinglaubens. Und in diesem Sinn schenke der Herr Ihnen ein gutes neues Jahr. Ich will auch noch an einen Mann erinnern, Johann Stegmann. Wenn man das so liest, in die ganzen Wirren des 30-jährigen Krieges hineingekommen. Er wurde dort in einer Disputation so schrecklich verspottet und verlacht von bestellten Leuten, die man dort auftreten ließ. Das ist eine ganz erschütternde Episode gewesen, eine geistige Auseinandersetzung damals in der Gegenreformationszeit. Der Johann Stegmann hat sich auch so aufgeregt und ist dann einen Monat später an dieser schrecklichen Not gestorben. Aber er hat ein Lied uns geschenkt. Ach, bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott. Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not. Amen.